Keine Idee? Okay, wer möchte aushelfen? Okay, was sind Fisolen? Ja, und was für Bohnen? Nein, also grüne Bohnen. Also, fürs Fangen einmal Fisolen. Und Schweindel muss aber zurückfliegen. Jawohl, okay. Fisolen. Jawohl, wer isst gerne Fisolen? Grüne Bohnen. Wir haben heute da am Salatbuffet Fisolen gehabt, aber halt so ein bisschen anders. Sehr gut. Okay, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt. Funktioniert das jetzt mit okay. So, Titus 2, 11 bis 14 miteinander, bitte noch einmal. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. So, wir haben hier in Titus 2 gesehen, die Gnade Gottes in Christus Jesus ist erschienen. Jesus Christus kann man von Gnade nicht trennen. Damit wir, wozu? Die Gottlosigkeit und weltliche Begierden verleugnen, besonnen, gerecht, gottesfürchtig heute leben, die glückselige Hoffnung oder die Erscheinung Jesu warten. Diese Dinge sind nicht Dinge, die von Natur her aus unser Fleisch passieren. Wir haben das in der ersten Stunde betrachtet. Der Petrus, bevor er durch den Heiligen Geist die Gnade Gottes bekommen hat nach Pfingsten, als er versucht hat, in eigener Kraft Gott zu dienen, Jesus zu dienen, ging er seinen eigenen Weg. Er hat seine eigene Begierde nicht verleugnet. Er hat sein Leben nicht besonnen und gerecht geführt, sonst hätte er auf Jesus gehört. Und natürlich das zweite Kommen Jesu, davon hat er noch nichts gewusst. Wenn wir heute gnädig in der Gnade Jesu wachsen, dann ist das unser Lebensfokus. Das ist unsere Orientierung. Was ist aber diese Gnade eigentlich direkt? Was genau ist diese Gnade, die wir brauchen, damit wir etwas verleugnen, für etwas leben und etwas erwarten? Das Negative, das Sündhafte verleugnen, dafür leben, was wirklich in der Ewigkeit Bedeutung hat und wertvoll ist, und eine Erwartung, eine Hoffnung haben heute, die für uns wirklich echt ist und wirklich schön ist. Wir haben kein hoffnungsloses Leben als Christen. Niemals, egal was passiert. Das kommt im Leben eines Christen nicht vor. Warum? Jesus kommt zurück. Was wir heute in dieser Welt erleben, ist das Schlimmste, was wir jemals erleben werden. Das, was auf uns wartet, das, was auf uns zukommt in der Ewigkeit, ist wunderbar. Und wenn du jetzt auch in Gnade und mit Gnade heute lebst, das, was du heute in dieser Welt erlebst, ermöglicht dir, dass du zu Mitternacht im Gefängnis mit Schmerzen Freude haben kannst, singen kannst. Das ist ja gar nicht so schlimm, auch wenn die Umstände nicht an sich menschlich betrachtet schön sind. So, Gott ist gut. Er gibt uns die Gnade, die wir brauchen. Warum ist Gnade wichtig? Habt ihr gewusst, vielleicht habt ihr das mal gemerkt, als ihr durch das Neue Testament gelesen habt, dass 17 der 20 Briefe im Neuen Testament, haben einen Gruß und dann natürlich zum Schluss ein Abschluss oder egal, die sagen Tschüss. Und so fängt es an und schließt ab. Und von 17 der 20 Briefe im Neuen Testament, in diesem Gruß und auch im Abschlussbereich, ist Gnade zu finden. Nehmen wir zum Beispiel 2. Korinther als ein Beispiel dafür. 2. Korinther 1, Vers 2, ganz einfach, da steht, Gnade sei mit euch. und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede. Wow, okay. Damit fängt er an. Da will er unsere Aufmerksamkeit dorthin führen. Und dann schließt er mit Vers 13 von Kapitel 13 ab in 2. Korintherbrief und sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 17 der 22 Briefe im Neuen Testament fangen mit Gnade an und hören mit Gnade auf. Und wenn das so wichtig ist, dass der Heilige Geist uns immer wieder darauf aufmerksam macht, immer wieder uns das wünscht, sozusagen durch den Autor, dann ist es natürlich etwas, das wir auch wirklich begreifen und verstehen sollen. Eine Frage habe ich für uns heute. Glauben wir, ist es möglich, sehr viel theoretisch vom Thema Gnade zu verstehen, zu kennen, vielleicht sogar Bibelverse auswendig zu lernen, vielleicht theologische Definitionen sogar in- und auswendig kennen und zitieren können, aber gleichzeitig wenig von dieser Kraft im Leben zu erfahren? Möglich. Anders gesagt, kann man Gnade im Kopf haben, aber nicht im Herzen? Wer hier würde sagen, nein, das geht nicht. Sobald es im Kopf ist, dann ist alles schon fertig und man erlebt das halt jeden Tag. Wir sehen hier, dass das etwas mehr ist als bloß Wissen. Und damit, das ist für uns eigentlich etwas sehr Ermutigendes, weil wenn wir dann verstehen, was Gnade an sich ist, dann ja, Wissen ist dafür notwendig, aber es geht viel, viel tiefer und ist viel, viel schöner. Ich meine, ich habe auch einiges studiert in meinem Leben, aber würdest du auch sagen, dass die theoretischen Sachen, die du in deinem Leben gelernt hast, die schönsten Sachen im Leben sind? Was ist der Unterschied zwischen eine Meile in amerikanischen Maßstäben und einem Kilometer? Weiß jemand das?
22,6.
Ja, genau. Ist das nicht schön? Ich meine, gehst du nicht nach Hause und denkst, wow, ich verstehe das so, wow, das macht mich so schön, das ist so warm in meinem Herzen, ich fühle mich so wohl. Matthias sagt ja doch. Ich meine, das ist interessant, aber Fakten sind Fakten, aber was hat das für mich persönlich, was hat das in meinem Leben zu tun? Wofür hat das Bedeutung für mich? Warum ist Gnade so schön? Warum ist das etwas, das, wenn wir das im Kopf wissen, wir dann wirklich verstehen dürfen, dass das nicht im Kopf bleiben darf, sondern unser Herz berühren soll? Und damit es unser Herz wirklich berührt und damit wir in dieser Gnade auch wirklich stark sind, müssten wir verstehen, was Gnade ist und wozu wir das wirklich brauchen. Diese anbetende Liebe ist nicht einfach, dass man religiös macht, weil man das machen muss als Christ. Die wahre anbetende Liebe, die aus der Gnade entsteht, wo Petrus, nachdem er geschlagen wurde, nachdem er misshandelt wurde, sich freuen könnte, weil er für den Namen des Herrn leiden durfte, das entsteht aus Gnade, weil er eine enge, liebevolle Beziehung mit seinem Retter Jesus Christus hatte und ihn liebte. Warum war das und ist das so wichtig? Weil wir das dringend brauchen. Wir dürfen heute auch nicht vergessen, wie ich schon kurz erwähnt habe in der ersten Stunde, Gnade und Gott selbst sind unzertrennlich. Gott gibt uns Gnade, weil Gott gnädig ist. Und wenn du in der Gnade Gottes wächst oder in der Gnade Jesu wächst, dann ist das damit verbunden, dass du in der Erkenntnis Jesu wächst, in der Erkenntnis Gottes wächst, dass du Gott persönlich besser kennst, persönlicher verstehst, die Wahrheit über Gott in deinem Leben persönlich anwendest und verstehst, das ist nicht bloß Theorie, das ist für mich. Das ist wie bei der Bekehrung, oder? Es reicht nicht bloß zu wissen, Jesus ist am Kreuz gestorben und dann 3 Tage nachher auferstanden. Es gibt auf der religiösen Universität in Wien zahlreiche Professoren, die die alten Sprachen können, die eigentlich erzählen können, was die Bibel lehrt über die Auferstehung, was, über den Tod und Auferstehung Jesu. Aber für den ist es nichts Persönliches. Die wissen ganz genau, was das sagt, aber sie haben es abgelehnt. Warum lehnen sie das ab? Sie wollen es nicht glauben. Und haben sie dann Gnade? Nein. Obwohl so viel hier im Kopf ist, es gibt gar nichts im Herzen, weil sie das nicht persönlich im Glauben angenommen haben. Gnade ist etwas, das auch für Gott sehr, sehr persönlich ist. Gnade ist deswegen für Gott persönlich, weil Gnade ist für uns nur deswegen und nur so möglich, weil Jesus gekommen ist. Jesus ist der zweite Person unser dreieiniger Gott. Und ich werde nicht versuchen, heute das zu erklären. Und ich glaube, ihr versteht auch, dass das nicht möglich ist. Das ist eine klare Offenbarung aus dem Wort Gottes. Gott ist ein Gott, aber es gibt drei Personen in unserem Gott. Aber es gibt nur einen Gott. Okay, ich kann es nicht erklären. Ist okay. Bist du nicht dankbar, dass Gott größer ist als deine Logik und als dein Verstand? Willst du einen Gott haben, den du in allen Facetten begreifen kannst? Männer, könnt ihr eure Frauen begreifen in allen Facetten? Vorsicht. Frauen, könnt ihr eure Männer begreifen in allen Facetten? Okay. Also wenn wir unsere eigenen Frauen und unsere eigenen Männer immer noch nach jahrelanger Ehe und wir stehen da und reden miteinander und denken, oh, das habe ich nie gewusst. Wie kann das sein, dass wir glauben, allmächtigen, allwissenden, ewigen Gott in alle seine Facetten begreifen können? Es soll für uns kein Problem sein, dass es Eigenschaften gibt von Gott, die er uns offenbart und sagt, so bin ich. Ich bin so und ich sage euch das, damit ihr wisst, wer ich bin und ich habe euch lieb. Jesus ist Gott. Okay, ich glaube, das muss ich jetzt nicht alles erklären und begründen. Ist hoffentlich für euch alle eine ganz klare Sache. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Er ist nicht Gott geworden, er ist ewiger Gott, der Mensch geworden ist. Und durch diese Menschwerdung, die vor Grundlegung der Welt von Gott dem Vater bestimmt wurde und im Garten Eden erwähnt wurde und im ganzen Alten Testament durchgehend mehr und mehr offenbart wurde, woher der Messias kommt, was er tun wird, und so weiter. Diese Errettung war und ist durch den zweiten Sohn, der zweite Person der Gottheit, Jesus Christus, der Sohn Gottes, die von Ewigkeit her Gemeinschaft hatten. Und wie ihr wisst, am Kreuz das schlimmste Leid, das Jesus gelitten hat, war nicht, dass er körperlich gelitten hat. Es war die Trennung, die er erlebt hat von seinem Vater. Und das ist, was er am Kreuz gesagt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist nicht am Kreuz gesagt, das tut weh. Warum? Weil für Jesus war für ihn auch das Wichtigste die Gemeinschaft mit seinem Vater. Habt ihr daran gedacht, wie viel Zeit Jesus als Gott, der Mensch geworden ist, wahrer Gott, wahrer Mensch, wie viel Zeit er im Gebet verbracht hat? Gemeinschaft mit seinem Vater. Gnade ist was Persönliches für Gott. Und deswegen auch Menschen, die meinen, ja, ich brauche Jesus gar nicht, wie ich bin, halt vor Gott stehen und das wird schon passen. Wenn Gott der Vater uns anschaut, wenn wir vor den großen, wenn Menschen vor den weißen großen Thron, großer weißer Thron, Entschuldigung, stehen, wird Gott eine Frage für uns haben, sozusagen. Wie ist deine Beziehung zu meinem Vater? Warum ist das? Weil nur in Jesus Christus ist Gnade zu finden. Nur in Jesus Christus kann das Problem, das im Garten Eden begonnen hat, lösen. Er ist der versprochene Messias, der versprochene Retter der Welt. Ohne Gnade haben wir ein richtiges Problem. Was ist es, dass wir ohne Gnaden haben? Erstens, wir stehen unter Gottes Zorn. Johannes 3, Vers 36, sehr bekannte Stelle. Es ist ziemlich klein, ich weiß nicht, ob ihr das da hinten lesen könnt. Aber Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und wir dürfen alle sagen, Halleluja, preis dem Herrn, danke. Aber was ist dafür notwendig? An ihm zu glauben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Wie kann Gott das sagen? Leute, die das lesen, leben. Aber er sagt, du liest das, aber du wirst das Leben nie sehen. Was meint er? Na, geistliches Leben, ewiges Leben, wahres Leben. Was hat man aber ohne Jesus? Sondern, steht er, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Du und ich müssen nichts tun, um Gottes Zorn zu verdienen, um seine Strafe zu verdienen. Unsere Sünde hat das schon, bevor wir überhaupt auf der Welt gekommen sind, erledigt. Du und ich, wir mussten nicht lernen, Sünder zu werden. So, ich habe 5 Kinder. Keiner meiner Kinder musste ich beibringen, wie man lügt. Kein einziger meiner, es war nicht so, dass einer meiner Kinder 3, 4 Jahre alt geworden ist und ich dann sehr bekümmert und sehr, Mann, mein Sohn, du bist jetzt schon 5 Jahre alt, du hast kein einziges Mal gelogen. Ich glaube, irgendwas ist da schiefgelaufen. Komm her, ich muss dir da mal zeigen, wie das funktioniert. Ich stelle jetzt eine Frage und du weißt, was die Wahrheit ist und du sagst genau das Gegenteil. Das nennt man Lügen. Üben wir jetzt mal. Habe ich nicht machen müssen. Habt ihr das machen müssen, Eltern, die da sind? Habt ihr eure Kinder beibringen müssen, wenn sie was wollen, dass sie schreien? Manche Dinge sind natürlich, wenn sie jetzt ganz klein sind und Hunger haben, dann schreien sie. Okay? Das ist nicht Sünde. Aber ich glaube, ihr merkt auch, wie wir gemerkt haben, oder dass irgendwann mal, es ist nicht mehr, ich habe Hunger, sondern ich will das. Das ist mein Spielzeug. Vielleicht kann das Kind nicht mal reden, aber es ist eine andere Art Schreien. Wo kommt das her? Aus unserem Herzen her. Ist Gott so? Nein, Gott hat keine ungerechter Zorn. Selbst sein Zorn ist heilig und ist vollkommen rein. Wir Menschen aber, wir haben seinen Zorn verdient, weil wir Rebellen sind. Das ist in unserer DNA sozusagen, in unser Herzen, das steckt das alles drin. So, was können wir tun? Naja, dann müssen wir halt besser werden, oder? Reformieren wir uns. Ich bin mit 19 Jahren zum Glauben gekommen. Meine Eltern waren Missionare in Österreich eigentlich. Ich bin in Wien auf der Welt gekommen, lebte dort, bis ich 8 Jahre alt war. Dann sind wir zurück nach den Vereinigten Staaten gegangen. Mein Vater war in Iowa, Pastor in Ottumwa, Iowa. Dort, ihr kennt manche von euch Virgil und Dolores Bunger. Gemeinde, die Virgil und Dolores Bunger, also Heimatgemeinde, war die Gemeinde, wo meine Eltern waren. Und als mein Vater dort auch Pastor war in den 80er Jahren, hat diese gleiche Gemeinde, North Core Baptist Church, Charles und Nancy Ellis, nach Deutschland ausgesandt. Kennt ihr Charles und Charlie und Nancy? Okay, sehr gut. Die sind schon einige Jahre weg. Die waren in Ingolstadt, haben dann mit Bungers in Ingolstadt ursprünglich die Gemeinde dort gegründet. So, wir waren dann in Iowa. Ich bin mit christlicher Familie aufgewachsen. Ich habe immer das Evangelium gekannt, von null auf. Es gab keine Zeit in meinem Leben, wo ich das Evangelium nicht gekannt habe. Aber es war in meinem Kopf. Mit 4 Jahren hat mein älterer Bruder Joe mir gesagt, du bist kein Christ, du bist kein Christ. Er war 6, ich war 4. Das war ein tiefes, ja, er hatte recht, ja. Eine tiefe Diskussion zwischen uns, große 2 Brüder. Und Gott ist gut. Also er hat auch das verwendet. Aber damals, als er mich damit zigiert hatte, ich war 4, ich wollte mir das nicht gefallen lassen und dachte, das gibt's ja nicht, dann werde ich auch Christ werden. Und bin zu meinem Vater gegangen und sagte, Papa, ich will Christ werden. Mein Vater hat wirklich sehr sorgfältig mit mir gesprochen und hat mir das alles sehr gut erklärt. Und ich habe dann auch mein Leben Jesus in einem Gebet übergeben, aber warum habe ich das gemacht? War da eine Herzenseinstellung, wo ich bin verloren, ich brauche Vergebung, So, im Kopf habe ich das alles verstanden, aber war das aus meinem Herzen? Nein, was war in meinem Herzen? Mein Bruder wird das nicht, das lasse ich mir nicht gefallen. Nein. Und dann war ich sofort, jetzt bin ich Christ. Meine Eltern haben nichts Falsches gemacht und das ist ganz schwer, aber da sieht man, wie Gott treu ist. Weil als ich dann älter geworden bin, da war in meinem Herzen keine Liebe für Gott, keine anbetende Liebe, keine Interesse an geistigen Sachen. Übrigens, meine Frau Grace ist mit 4 wirklich zum Glauben gekommen und als sie dann in ihr Teenageralter war, war eine liebevolle, anbetende Herzenseinstellung zu Gott. Alter ist nicht das Problem. Das Problem ist, was im Herzen ist. Gott hat trotzdem gewirkt und dann kam ich an eine christliche Universität mit 19. Warum? Weil ich versucht habe, mein Leben zu reformieren. Ich habe gemerkt, dass Sünde ist schlimm. Der gleiche ältere Bruder, der mich damals mit 6 Jahren, als er 6 Jahre alt war, mich zigiert hat, hat dann, als er Teenager war, auch eigentlich ganz voll in der Welt, ist in die Welt gegangen und hat einiges getan und ich habe in seinem Leben Dinge gesehen, die mich erschrocken haben. Und ich dachte, den Weg will ich nicht gehen. Dann habe ich versucht, mein Leben zu reformieren. Aber alles war innerlich trocken. Dann ging ich an diese christliche Uni und da waren junge Leute um mich herum. Die haben gesungen, die haben gedient, sie haben Menschen von Jesus erzählt und die haben es genossen. Und ich war dabei auch. Aber ich habe es nicht genossen. Für mich war es so, das ist ja harte Arbeit, also muss ich das wirklich machen? Das ist, was ein Christ machen soll und ich weiß, so sind Christen halt, so ich werde es auch machen, aber mit der Zeit, in diesem ersten Jahr, fing es Gott an, in meinem Herzen zu wirken und ich stellte mir die Frage, was ist bei mir los, dass die anderen so eine Freude haben, vom Herzen her Jesus dienen und ich mache das irgendwie so aus der Pflicht heraus. Dann habe ich mit der Zeit ein ganzes Jahr lang damit gekämpft und dann war ich wieder in Iowa und da gab es einen Pastor dort, der eine Predigt gehalten hat zum Thema, was bedeutet es zu glauben. Und der hat einfach ein Beispiel verwendet, wo 2 Zwillinge in einem Swimmingpool schwimmen und der Vater war oben auf einem Balkon, es war so ein amerikanisches Motel, wo man mit dem Auto direkt hinfahren kann zur Eingangstür und da gibt es ein Erdgeschoss, ein 1. Stock und der Vater war oben auf diesem Balkon im 1. Stock. Da war eine Treppe, das hinunterkam, da war ein Pool draußen und der Vater rief hinunter und sagte, Jungs, Zwillingsbrüder, schwimm den ganzen Pool entlang. Der eine sagte, kein Problem, Papa, das war der Pastor, der dieses Beispiel gegeben hat. Der andere sagte, Papa, das schaffe ich nicht, ich kann nicht so gut schwimmen, sehr tief an der Seite. Und der Papa sagte, du schaffst das schon, ich glaub's dir, aber keine Sorge, sollte was passieren, ich werde für dich sorgen, ich helfe dir. So, was hat der Sohn getan? Angefangen zu schwimmen. Beide. Der Pastor, der dieses Beispiel gegeben hat, kein Problem, hat es geschafft. Tatsächlich, sein Zwillingsbruder kriegte Angst im tiefen Wasser und hat angefangen, Probleme zu bekommen. Was hat der Papa getan? Obwohl er Anzug angehabt hat, ist er die Treppe runtergelaufen, ist im Pool reingesprungen und hat ihn rausgeholt. Ganz genau. Was hat der Sohn damals getan, als der Vater sagte, ich rette dich? Hat der Sohn jetzt seinen Rechner rausgenommen und sagt, okay, wie viel kostet jetzt sein Anzug? Wie viel kosten seine Schuhe? Krawatte? Das würde mein Papa so viel Geld kosten, sollte ich Probleme haben. Wird er das machen? Hat der Sohn das gemacht? Sicher nicht. Klar, was hat er gesagt? Das ist mein Vater, er hat mich lieb, er ist vertrauenswürdig. Wenn Papa etwas sagt, wird er es auch tun. Was hat Papa getan? Das, was er versprochen hat. Das war das Beispiel, das der Pastor gebracht hat. Und da saß ich habe jetzt ein Jahr lang damit gequält. Habe ich genug verstanden, als ich 4 Jahre alt war? Habe ich genug geglaubt damals, als ich 4 Jahre alt war? Habe ich richtig Buße getan damals, als ich 4 Jahre alt war? Und dann war mir klar, warte mal. Ich kann es nicht richtig und gut und vollkommen genug machen. Wer hat es vollkommen und richtig und gut gemacht? Wer ist vertrauenswürdig? Wer ist es? Jesus. Wer hat uns versprochen, er wird uns retten, wenn wir an ihm glauben? Jesus. Was hat Jesus gesagt? Wie viel Glaube brauchst du? Ein Berg? Nein, ein Senfkorn. Warum? Woran du glaubst, am allerwichtigsten ist. Und in diesem Moment ist mir klar geworden, ich habe ständig auf mich selbst geschaut. Ich kann nicht. Ich bin kraftlos. Genug. Was ist genug Glauben? Wie definiert man das? Und ich habe meinen Blick von mir weggegeben und das nur auf Jesus gerichtet. Und auf einmal alle Zweifeln, alle Ängste, alles weg. Warum? Ist Jesus vertrauenswürdig? Ja, das habe ich gewusst, das habe ich auch wirklich in meinem Herzen verstanden. Aber jetzt wurde es für mich persönlich. Das ist für mich. Er ist für mich gestorben. Er hat mir das versprochen. Er wird das auch tun. In unsere Sünden sind wir kraftlos. Und ich möchte auch Folgendes kurz da hineinstecken. Es ist nicht nebensächlich, dass wir auch erkennen, dass wir verloren sind. Ein Evangelium, das nur die Liebe Gottes darstellt und unsere Verlorenheit und wo wir haben, dass wir unter Gottes Zorn stehen, ist nicht das gesamte Evangelium. Wir müssen wissen, wovon wir gerettet werden, warum wir Errettung brauchen. Um die gute Nachricht zu verstehen, muss man die schlechte Nachricht auch verstehen. Und das macht die gute Nachricht wirklich gut. Wirklich, wirklich schön. Wir sind kraftlos. Römer 5, Vers 6 sagt, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wir waren kraftlos. Er ist für uns gestorben, weil wir uns selbst in keiner Art und Weise helfen können. Wir haben keine Gnade. Wir sind tatsächlich die Feinde Gottes ohne seine Gnade. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Jesus lebt. Das ist Titus 2, Vers 14. Diese wunderbare Hoffnung, die wir haben, worauf wir warten, das uns motiviert, die Gnade lehrt uns, das zu erwarten. Das ist Jesus, der zurückkommt. Er ist unsere riesige Hoffnung. Der Feind Gottes. Habt ihr mal Feinde gehabt? Jetzt muss kein Zeugnis sein notwendig oder persönliche Erfahrungsberichte, aber wenn du mal ein Erlebnis gemacht hast mit einem Menschen, der dich richtig gehasst hat, also dich nicht leiden kann, und dann geht es einfach einen Schritt weiter, sogar Dinge absichtlich tut oder sagt, um dir das Leben schwer zu machen oder um dich irgendwie in Verlegenheit zu bringen oder einfach, damit du schlecht dastehst. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht angenehm. Wenn du das erlebt hast und als Christ das erlebst, weißt du, woran du denken darfst? Als ich Gott so behandelt habe, ist Christus für mich am Kreuz gestorben. Und als Jesus am Kreuz dort hing, hat er nicht gesagt, boah, verdammt sollt ihr alle sein. Nein, nein, die waren schon verdammt. Er hat gesagt, Vater, vergib sie. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Gnade. Das ist wunderbar. Schau, was Johannes uns sagt. Und das Wort, das ist Johannes Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit. Wow. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus ist Gnade. Du kannst Gnade nur verstehen, wenn du Jesus Christus kennst und ihn verstehst. Vers 15 überspringen wir, weil das dreht sich um Johannes den Täufer. Aber Vers 16 kommt zurück zum Thema Gnade. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Wow. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nur durch Jesus Christus können wir Gnade haben. Das Gesetz ist durch Mose gekommen. Und was Galaterbrief sagt uns ganz klar und deutlich, warum Gott uns das Gesetz gegeben hat. Und nicht damit wir meinen können, wir sind die Guten, weil wir alles jetzt halten. Weil wenn jemand so denkt, weiß ja gar nicht, wovon er redet oder versteht nicht, was das Gesetz wirklich sagt. Das Gesetz zeigt uns, wir können nicht gerecht werden in eigener Kraft. Wie wir schon gesagt haben, niemand hat dich und mich beibringen müssen, wie wir lügen, wie man das macht. Aber sobald du einmal gelogen hast, bist du ein Lügner. Und du musst nur einmal lügen, um auch als Sünder zu gelten, sozusagen. Man ist Sünder, als Sünder geboren, aber denk daran, das ist auch eine Sünde. Und dann kannst du nicht sagen, ich habe das Gesetz eingehalten. Punkt. Du bist schon ein Verbrecher. Wie oft muss man morden, bevor man ein Mörder ist? 5-mal? Nur 4-mal gemordet, ich bin kein Mörder. Klar, nur 1-mal. Das ist nicht besonders schwierig, das zu verstehen. Das Gesetz zeigt uns, wie so sehr wir einen Retter brauchen. Und genau deswegen auch das ganze Alte Testament spricht von Jesus. Hat Jesus selbst gesagt. Der Retter kommt. So, wenn wir das verstehen, dass Jesus Christus Gnade ist, dann stellen wir uns dann nochmal die Frage, was ist es ganz genau? In Jesus Christus ist das möglich. Das, was er am Kreuz getan hat. Wie wir schon gesagt haben, Gnade ist Gottes Reichtum auf Kosten von Jesus. Und es ist anbetende Liebe, das entsteht aus Gnade. Du und ich beten Jesus nicht an aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft gehen wir in eine ganz andere Richtung. Das ist etwas, das Gott in uns bewirkt. Wie tut er das? Gnade ist das unverdiente Wohlwollen oder Liebe Gottes. Was hast du verdient? Was habe ich wirklich verdient? Das ist etwas, das, womit wir oft ringen, oder? In der Arbeit, der Chef tut irgendwas und wir denken, der tut irgendwas Negatives, sagt irgendetwas Unangenehmes und wir denken, boah, das habe ich nicht verdient. Weißt du nicht, wie viel ich gearbeitet habe? Weißt du nicht, mit wie viel Engagement ich mich hier einsetze? Und jetzt sagt er sowas, das habe ich wirklich nicht verdient. Das könnte vielleicht in dieser Arbeitsverhältnis stimmen, aber da sind wir geärgert, oder innerlich? Vielleicht sollten wir gerade in diesem Moment die Frage stellen, was habe ich eigentlich wirklich verdient? Was haben wir wirklich verdient? Würde Gott uns das geben, ohne Jesus, was uns zusteht? Ihr wisst diese Antwort, aber ich möchte es nur einfach betonen. Was würde er uns geben? Was haben wir verdient? Den Tod. Und wo führt das hin? Ewige Hölle. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Bist du nicht dankbar, dass dieses Vers nicht dort aufhört und dann die Bibel aus ist? Leute, ihr seid alle verdammt. Tschüss. Boah, das ist ein netter Gott, oder? Aber weißt du, es gibt viele Menschen heute, oh, ich kann an keinem Gott glauben, der eine Hölle hat. So ein liebloser Gott, der Menschen in der Hölle schickt. Was hat Jesus gesagt? Warum gibt es eine Hölle? Für wem? Warum hat Gott diese Hölle geschaffen? Für dich und für mich? Nein, für wen? Für den Teufel und für seine Engel. Wer im Garten Eden hat Eva verführt? Wer hat den Teufel geglaubt? Wer hat sich für die Schöpfung und gegen den Schöpfer entschieden und den verdammten Teufel eigentlich gefolgt? Menschen. Warum kommen Menschen in der Hölle? Weil Gott das will. Was hat Gott gesagt? Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen, umkehren, sagt Petrus. Wenn wir ehrlich sind aber, was wir wirklich verdienen, ist die Hölle. So alles andere, was wir bekommen, das nicht die Hölle ist, ist Gnade. Dass du überhaupt so lange leben darfst. Dass Menschen so lange leben dürfen, bevor sie dann sterben und so viel Zeit haben, um Jesus kennen, um diese wohlwollende Liebe Gottes anzunehmen. Das ist Gnade. Und stellt euch vor, dass es Menschen geben wird, die eines Tages sterben werden ohne Jesus. Und die haben jahrelang seine Gnade empfangen. Jesus hat auch gesagt, der Vater lasst zu, dass es regnet und dass die Sonne scheint auf Gerechte und Ungerechte. Das ist auch Gnade, unverdient. Man sieht hier, dass es wirklich seine Gnade und Wohlwollen ist. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wunderschönes Vers. Kennen wir sehr. sehr gut. Römer 5, 20. Das Gesetz aber ist da, daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade, was ist das Wort hier, könnt ihr das lesen? Voll im Vergleich zu überströmend. Das ist ein Hochwasser. Das ist ein Flut. Das ist, du kannst es nicht entkommen, sozusagen. Deine Sünden sind schlimm, meine Sünden sind schlimm, aber die Gnade Gottes ist größer. In Christus Jesus. Jesus Christus. Du darfst und wir dürfen niemals Gnade von Jesus trennen. Gnade von unserem heiligen, ewigen Gott, der uns liebt. Vers 20. Damit wie die Sünder geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Die Gnade, die herrscht. Ich möchte auch noch ein paar andere Bibelstellen dazu nehmen. Dieses unverdiente Wohlwollen Gottes und Liebe Gottes, wo er uns Vergebung schenkt, weil er uns liebt. Wir alle kennen Johannes 3, 16. Warum ist Jesus gekommen? Denn so hat Gott die Welt geliebt. Es steht nicht da und es war Gott gleichgültig, aber trotzdem schickte er Jesus. Oder? Es steht nicht da, oder? Oder habe ich da? Könnt ihr euch vorstellen, so ein Bibelvers? Gott interessiert sich gar nicht für euch, aber trotzdem kam Jesus. Das ist nicht das Wort Gottes. Das ist nicht Gnade. Warum kam Jesus? Er muss nur einmal kommen. Weil Gott uns liebt. Jesus selbst in seiner Lehre verwendet das griechische Wort für Gnade ein paar Mal. Und es ist sehr interessant. Bitte schlägt Lukas Kapitel 6 auf. Lukas Kapitel 6. Lukas 6, Vers 33, bitte. Jesus lehrt hier über diese Voraussetzung, was Gott von uns erwartet. Und da sehen wir auch, unsere Feinde lieben in eigener Kraft, geht nicht. Da brauche ich eine himmlische Kraft, um das zu tun. In eigener Kraft kann ich das nicht. Und dann sagt er in Vers 33, wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von welchem ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Es ist interessant, die Übersetzung hier stimmt, weil es ist eine Verwendung von diesem Wort, das Gnade bedeutet. Das Wort Dank hier, das Wort Charis, das ist das Wort Gnade. Man könnte es ungefähr so sagen, wenn ihr nur diejenigen liebt, die euch lieben, wie zeigt das? Interessant, oder? Wie zeigt das etwas, das für euch lobend ist? Gnade. Gnade schenkt, der verdient sozusagen Lob, auch von Gott. Und wie können wir dann diejenigen lieben, die uns hassen? Na, wir merken, nicht in eigener Kraft. Und da stoßen wir wieder auf so ein ganz interessantes Tatsache oder Lehre in der Schrift. Gott verlangt von uns, dass wir unsere Feinde lieben als seine Kinder. Dann gibt er uns die Kraft dafür, das zu tun. Die Gnade schenkt er uns in Jesus Christus. Und die Kraft durch den Heiligen Geist. Und dann aus Liebe und anbetender Liebe und Gehorsam tun wir das. Und dann belohnt er uns dafür. Wer hat das aber in und durch uns gemacht? Die Kraft und Gnade Gott. Und dann belohnt er uns dafür. Und lobt uns dafür. Aber das kennst du auch. Wenn du einen Papa hattest, der dich wirklich lieb hatte. Was hat dein Papa für dich immer wieder getan? Hat dir immer wieder geholfen. Hat dir immer wieder gezeigt, wie das geht. Hat dir immer wieder vielleicht sogar in die Arme und dorthin getragen, wo du hin musst. Und dann hat er gesagt, super, hast du das gemacht. Und wer hat das eigentlich gemacht? Naja, Papa. Aber was will der Papa? Er liebt sein Kind und will sein Kind Gnade zeigen. Er will sein Kind ermutigen und er weiß, das Kind braucht Hilfe. Und das Kind, wenn das Kind halbwegs versteht, was da los ist, das Kind sagt, nicht, nein, lass mich in Ruhe, sondern danke Papa, das war lustig. Kannst du mich noch einmal hintragen? So ist unser Gott. Was für einen Dank haben wir? Naja, Gnade durch seine Kraft wird uns dazu führen, dass wir auch Feinde lieben. Schau Lukas 7 an. Nur ein Kapitel weiter. Lukas 7, Vers 41. Jesus ist hier auf Besuch bei Simon. Simon hat sich um ihn gar nicht gekümmert. Und dann kam diese Sünderin hinein. Und diese Sünderin salbt eigentlich seine Füße mit diesen mit ihren Tränen und ihre Haare. Wischt sie das dann ab und so. Was passiert? Jetzt entsteht ein Moment, wo Jesus was lehren kann. Jesus, Vers 40, sagt, und da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welche von ihnen wird ihn nun am meisten welches Wort steht da? Lieben. Okay? Lieben. Wer wird ihn am meisten lieben? Simon hat richtig beantwortet. Ich vermute, der am meisten geschenkt hat. Und dann überspringen wir die Verse. Simon hat für ihn nichts gemacht. Aber diese Frau hat ihm geküsst, hat ihm Ehre erwiesen. Und dann sagte er, Vers 47, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das ist sehr interessant hier, weil im Vers 47 das Wort, das Verbform hier, vergeben, ist das Verbform von Gnade. Es ist charizo, die das vielleicht interessiert. Ein Verb von Gnade geben. Vergebung und Gnade geben sind unzertrennlich verbunden. Wenn du und ich begreifen, was der Herr Jesus uns durch sein Werk am Kreuz vergeben hat. Du sagst, ja, aber ich bin wirklich mit 4 Jahren zum Glauben gekommen. Ich war kein schlimmer Sünder. Richtig? Stimmt das? Okay, du warst nicht drogenabhängig. Aber sind nur die drogenabhängig, die Leute, die zum Glauben gekommen sind, nur die drogenabhängige, gläubige Leute, diejenigen, die sich in der Gnade Gottes freuen können, weil sie das wirklich erlebt haben? Und ein Kind, das in einer christlichen Familie aufgewachsen ist und sehr früh zum Glauben gekommen ist, darf sagen, naja, ich habe nicht so viel Gnade bekommen. Stimmt das? Das ist ja verkehrt, oder? Wie sündig ist ein 4-jähriges Kind vor Gott? Wie verdammt ist ein, genauso verdammt, genauso in der Sünde verloren? Und wenn du daran denkst, was hättest du ohne Jesus? Wie viel Vergebung hast du bekommen? Boah, wenn du, das ist viel. Keiner von uns kann sagen, ich habe nur wenig, nur ein bisschen Vergebung gekriegt, weil ich war ziemlich gut. Sobald du die Einstellung hast, gibt es da ein Problem? Denk ein bisschen tiefer darüber nach. Und dann wirst du auch mehr motiviert sein, Jesus zu lieben, weil er so gnädig ist. Gnade, unverdientes Wohlwollen, er schenkt uns das. Was auch, er gibt uns nicht nur Wohlwollen und Liebe, er gibt uns Kraft und Befähigung. Entschuldigung. Das ist genauso Gnade. Wir dürfen nicht nur an die Liebe denken, weil wie wäre es, wenn Gott sagt, okay, Stan, du bist errettet, du kommst nicht in der Hölle. Und hier ist, was ich für dich vorhab. Ich will, dass du deine Feinde liebst. Jetzt musst du es in eigener Kraft tun. Los. So. Hilfe. Aber wie wir schon gesagt haben, es ist nicht nur, dass er uns errettet. Er gibt uns auch die Kraft, um durch seine Kraft ein Leben zu führen, das anbetender Liebe ausmacht. Das sich orientiert an dem, was wirklich bedeutend ist, was wirklich wichtig ist, was für die Ewigkeit Bedeutung hat. Er schenkt uns die Fähigkeit, die Kraft dazu. Morgen in der ersten Stunde wollen wir das genauer anschauen. Wer heißt diese Kraft, der hinter dieser Gnade steht? Der hat einen Namen. Auch ein sehr persönlich. Wo lebt er? Für dich und für mich, die Jesus kennen. Wo ist er? Jesus sagt, in euch. Ständig dabei. Immer da. Und bevor ich alles für morgen schon sage, das gehen wir weiter hier. Heiligung, Errettung und Heiligung. Bitte Epheser 3, Vers 7 aufschlagen. Dieses Vers ist so schön. Paulus redet hier, schreibt hier über etwas. Epheser 3, Vers 7. Er ist Es gibt so viel, dass man hier eigentlich anschauen könnte, aber wir bleiben bei dieser einzigen Aussage. Paulus ist zum Diener Gottes geworden. Und ihr kennt die Geschichte. Er war eigentlich ein Feind im aktiven Sinne des Wortes. Er wollte die Gemeinde zerstören. Er ist zum Glauben gekommen. Was sagt Paulus? Dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade. Und hier ist eben das Wort, falsch gedrückt, tut mir leid. Gnade, Charitos. Wie? Die mir gegeben ist nach der Wirkung, Energie seiner Kraft, Dynamis. Gnade, wirkende Energie sozusagen, Dynamis, Kraft, alles zusammen verbunden. Wer steht hinter Gnade? Gott. Was ist eine Eigenschaft Gottes? Allwissen, ja. Aber was Kraft betrifft, Allmacht. Er ist allmächtig. Wenn du und ich Gnade von Gott bekommen, das rettet uns und da steht uns seine Allmacht zur Verfügung, um seinen Willen zu tun. Der Heilige Geist wird uns dann führen und helfen und zeigen, was das bedeutet. Aber die Hauptaufgabe, die er uns gegeben hat, nennt man Heiligung, dass wir verwandelt werden im Ebenbild seines Sohnes und dadurch auch dienen von einem Herzen, wie Petrus das dann gemacht hat in der Stelle, die wir heute angeschaut haben. So, Gnade ist nicht bloß, dass Gott dich lieb hat, er gibt dir Kraft. Und das ist etwas, das du nicht bloß in deinem Kopf haben darfst. Es ist für jeden Christen wichtig, dass wir verstehen, wie das dann in der Praxis ausschaut. Woher kommt diese Kraft, die Gnade? Noch dazu, es ist eine Sache, wenn jemand sagt, ich zeige dir Liebe und hier ist Kraft. Es ist eine andere Sache, wenn jemand sagt, und ich nehme dich jetzt in meiner Familie auf. Jetzt bist du mein Kind. Du gehörst meiner Familie. Gnade ist nicht nur, dass Gott uns liebt und sagt, okay, jetzt kommst du nicht in die Hölle. Schön, aber mit dir will ich nichts zu tun haben. Bist halt nicht mehr in der Hölle. Und jetzt hier ist die Kraft, um zu leben. Nein, er will, dass du und ich verstehen, wir dürfen ihn ansprechen und wir dürfen sagen, aber, Vater, Galaterbrief, wir sind Erben durch Christus. Titus sagt es auch, Titus 3, Vers 4, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke des Gerechtigkeit willen der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Anhand vom Werk Jesu Christi. Das steht nicht da, aber das ist nur klar. Denn er reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens sind. Erben des ewigen Lebens, aber auch Erben in Familie Gottes in Galater 5. Eine wunderbare Realität. Gehörst zur Familie Gottes. Es ist etwas auch, ich habe 5 Kinder. Die sind alle meiner Kinder. Es kann zwischen uns, es könnte zwischen uns Spannungen geben. Es hat in der Vergangenheit in ihrer kindlichen Weisheit natürlich auch immer wieder Spannungen gegeben und auch in meiner erwachsenen Dummheit. Und daher hast du halt solche Spannungen. Aber egal was passiert, ist es möglich, jetzt rein genetisch betrachtet, da sie meine Kinder sind, dass sie jetzt aufhören, meine Kinder zu sein? Die bleiben meine Kinder. Wenn wir Gottes Kinder sind und der Heilige Geist uns dann mit Jesus verbunden hat und wir mit ihm in Jesus Christus sind durch den Heiligen Geist, Wiedergeburt, Neugeburt, Paulus sagt, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wir gehören zur Familie Gottes. Kannst du durch irgendeine Dummheit dann auf einmal nicht mehr Kind Gottes sein? Nein. Heißt es dann, sagst du, na, dann kann ich machen, was ich will. Ja. Nein. Weil so wirkt Gnade nicht. Und so wirkt auch der Heilige Geist nicht. Und die Gnade und der Heilige Geist sind diejenigen, die dich zum Kind Gottes gemacht haben. Und würdest du als wahrer Kind Gottes dann sagen, dann geh meinen Weg. Was erlebst du? Das schauen wir später am Samstag an. Da erlebst du das, was jeder liebende Vater für sein Kind tun würde. Würde sein Kind in irgendeine blöde Dummheit verharren und sagen, ich gehe meinen Weg. Der Vater würde ihn züchtigen. Punkt. So, Gnade ist niemals eine Ausrede, um zu tun, was ich will, weil ich stehe eh unter Gottes Gnade. Nein, nein. Das ist nicht liebende Anbetung. Das ist, wohin der Gnade dich führt. Das ist nicht, was Gott möchte. Ich möchte ein Beispiel verwenden. Damit schließen wir heute ab. Die Zeit ist eigentlich schon weg. Wer hier mag Schmetterlinge? Oh, ich liebe Schmetterlinge. Nicht, dass ich jetzt unbedingt 100 um mich herumfliegen haben muss, aber ich finde einfach dieses Konzept, was Gott da tut, wunderbar. Es gibt einen Vortrag von einem Blitz, Markus Blitz. Kennt ihr ihn?
Ja, ja.
Ah. Vielleicht könnt ihr den Schmetterling vortragen. Oder habt ihr das schon gehabt vielleicht? Genial. Aber überlegt es euch. Also das ist natürlich, das ist auf jeden Fall ein, okay, dass ich jetzt nicht zu viel, warte mal. Okay, so wir, wie fängt das an? Hier habe ich eigentlich kein Bild von dieses ganz winziges Ei, das damit fängt es an. Da gibt es so ein Schmetterling-Ei, irgendwo auf einem Blatt. Und dann schlüpft es und dann kommt diese Raupe irgendwie zustande. Und was tut diese Raupe? Fressen. Was noch? Ein bisschen Bewegung. Aber nur ein bisschen. Er kommt nicht weit. Ich habe leider keine genauen Fakten hier, aber das sagt der Markus Blitz. Also, das ist ja wirklich, er kommt fast nicht vom Fleck, aber er bleibt dort, wo eigentlich er auf der Welt gekommen ist, ziemlich in der Gegend und frisst und frisst und frisst und frisst und frisst. Und was passiert dann? Irgendwann mal zur richtigen Zeit hört es auf zu fressen und macht sich dann, verpuppt sich hier. Und dann ist es hier in diese, sage ich das richtig, Puppe. Kokon. Das klingt französisch. Okay, und jetzt, ich hab gelesen, Wissenschaftler erklären, dass dort irgendwelche Enzyme dann anfangen zu wirken und diese Raupe löst sich auf. Also bis es so ausschaut, muss es natürlich den ganzen Haut dann loswerden und wirklich genial, wie das funktioniert. Aber da drinnen kocht irgendwas. Und ich meine, natürlich ist das durch Zufall passiert und über Millionen von Jahren durch natürliche Selektion kochten die manchen und sie haben es überlebt und die anderen kochten nicht und sie sind gestorben. Ich meine, ich will jetzt nicht zu mich nicht lustig machen, aber es ist schon irgendwie lächerlich, oder zu denken, dass so etwas durch Zufall entstehen könnte. Weil nachdem es da in diese Kokon da nicht schlecht, oder? Nachdem es dort eine Zeit lang kocht, was kommt da raus? Als Raupe gibt es nur ein Nichtgeschlecht. Was da rauskommt, ist entweder männlich oder weiblich. Weiblich, männlich. Jetzt kann es schon vom Fleck weg. Jetzt fliegt es Kilometer weit und lange Strecken. Es hat auch sogar ein eingebautes GPS, also es kann ein Ortungssystem, es weiß, wo es hinfliegt. In diesem Kopf. Das ist ja nicht so groß wie mein GPS. Das ist, wow, das ist genial. Das ist kein Zufall. Was ist das? Das ist die Verwandlung durch die Kraft Gottes. Wer hat dieses wunderbare Schmetterling geschaffen? Wer hat dazu das bestimmt, dass es hier im Kokon kocht und dann nachher, sobald es schlüpft, man muss nicht einem Schmetterling beibringen, wie es fliegt. Es gibt keine Flieger für Schmetterlinge. Also die schlüpfen, sie trocknen ihre eben Wings, also die Flügel, und dann fliegen sie. Können sie einfach. Wer hat das gemacht? Gott. Du schaust dieses Zyklus, da ist ein Ei und dann Raupe und so weiter. Weißt du, warum ich das jetzt erwähne? Ich finde, Gott ist wirklich, wirklich genial. Er gibt uns Dinge, worüber wir staunen einfach. Und wenn wir ein bisschen nachdenken, da sehen wir erstens natürlich seine Herrlichkeit. Aber ich denke, weißt du, was wir sind? Wir sind die Raupen. Eines Tages werden wir sterben und dann kommt die Auferstehung. Jetzt, ich habe keinen Bibelvers dafür, es gibt keine Schmerzen. Aber ich habe immer nachgedacht, wow. Fühlst du dich manchmal so, dass du wie eine Raupe auf diesen Erden so einfach so fressen, schon wieder das Gleiche heute wie gestern und schon wieder kein weiter. Aber weißt du, ist das alles, was das Leben hat? Essen, trinken, lass es uns gut gehen, morgen sterben wir. Das ist nicht, was Gott will, das ist nicht, wozu ist. Er will, dass wir verstehen, dieses Leben ist zack, weg. Hättet ihr mich vor, oh Mann, einige Jahre gesehen. Ich hatte Haare, tatsächlich. Heute viel, viel weniger. Bin einfach älter geworden und das steckt in meinen Genen drin. Und irgendwann mal in 20 Jahren werde ich noch weniger haben und wer weiß, wann eines Tages bin ich dann weg. Aber das geht so schnell. So, so schnell. Ist das alles, was wir haben? Essen, fressen, das ist kein Leben. Und ich muss leider sagen, ich kenne mehrere Beispiele in Wien, Menschen, die ich persönlich gekannt habe, womit ich auch teilweise über Jesus gesprochen habe, die sich selbst das Leben genommen haben, weil sie keinen Sinn im Leben gesehen haben. Und sie, der eine hat mir gesagt, ich will, dass Gott einfach in meinem Leben alles in Ordnung macht und ich muss nichts machen. Verstehen, wer Jesus ist, glauben an ihn, das ist alles zu viel. Wollte nicht mal nachdenken. Gnade heißt aber, wenn wir im Glauben bereit sind, das anzunehmen in Christus Jesus, die Kraft, die er uns gegeben hat, diese Beziehung zu ihm, dass wir in der Familie aufgenommen werden, diese Liebe. Wie viele Leute wollen und suchen Liebe heute? Und sie suchen es in allen den falschen Orten. Finden es nicht. Und da steht Gott und sagt, komm her. Ich hab euch lieb. Ich will diese Sehnsucht erfüllen. Ich hab euch meine Gnade gegeben. Ich will, dass ihr fliegen könnt. Lebt nicht für heute. Ja, du musst Tag für Tag leben. Aber Jesus sagte, die Schätze, die auf Erden sind, sind vergänglich. Ihr sollt Schätze im Himmel sammeln. Das ist, wo es bedeutend ist. Und das ist Gnade. Versteh mich nicht falsch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir im Himmel wirklich fliegen werden, ob wir jetzt Flügel kriegen oder so. Ich glaube nicht. Aber im Himmel sind wir erlöst von alles, was schlimm ist. Wir werden keine Sünde mehr erleben. Wenn wir in die Ewigkeit hineintreten, das wird paradiesische Zustände sein, wie im Garten Eden, ganz am Anfang. Das, was Gott wollte, alles ihm zur Ehre. Durch die Gnade ist das so. Morgen schauen wir dann die Frage an, so wie nehme ich jetzt das in meinem Leben wahr? Wir haben heute Glaube an Jesus Christus. Morgen schauen wir dann ein bisschen genauer an Heiligung. Wie erlebe ich das dann in der Heiligung, dass Jesus mich verändert? Willst du eine Raupe bleiben und nur die Raupenerfahrung machen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, du kannst das auch sagen, was David sagte, als er über seinen Gott gedacht hat. David sagt im Psalm 63, 1-5, O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade, deine Chesed-Liebe, deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben, mein Leben lang in deinem Namen meine Hände aufheben. David hat eine anbetende Liebe für seinen Gott gehabt. Kein vollkommener Mann. Aber diese Einstellung, wenn man in dieser Einstellung bleibt, das ist, wo der Herr uns haben möchte. Und das ist Gnade. Preis dem Herrn. Wir wollen jetzt Titus 2, 11 bis 14 zusammen sagen, dann sind wir fertig. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für allen Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Amen. Lass uns beten, bevor wir dann